Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Rautenflagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion.
Hallo und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, heute mal bin ich mal wieder am Sabbeln am Anfang. Das bedeutet, der Jan ist nicht dabei. Der hat heute Termine und auch die nächste Zeit. Und dann geht er auch schon voll in die Fußballdebatte rein. Aber wir werden ihn sicherlich noch hören bei der einen oder anderen oder den anderen Sondersendungen bis zum Rückrundenstart. Aber dafür haben wir natürlich auch für Ersatz gesorgt heute. Und denn auch der Chris ist nicht dabei. Der muss seine Stimme schonen. Auch der hat ja einige Folgen vor sich mit der Fußballdebatte. Und da muss er ein bisschen fit werden. Auch er wird denn heute nicht dabei sein, so wie der Chris. Aber dafür haben wir ein... der ein oder andere kennt ihn auf alle Fälle schon vom Clubhouse, vom Stammtisch. Er war auch schon bei der Fußballdebatte zu Gast. Und auch bei unserem Freund Jörg, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, beim Verzählnix-Podcast war er zu Gast und auch ein großer HSV-Fan, ein Kenner auch. Und aus dem Land, wo der HSV am Montag dann dementsprechend hinreisen wird, wobei er jetzt natürlich in Deutschland ist. Hallo Dan, moin.
Ja, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Dan Snackroyd, Gewinner des letztjährigen Dan Snackroyd Awards, für alle die mich nicht kennen. Auch heißer Anwärter wieder dieses Jahr.
Und, ich drücke dir die Daumen.
Okay.
Ja, schön, dass du dabei bist. Du wirst heute dabei sein, auch bei der nächsten Ausgabe, schon fest verpflichtet.
Ich freue mich, ganz ehrlich.
Und neue Stimme dabei in der HSV Klönstuf. Das kann jetzt ja nur besser werden nach dem gestrigen Auftritt. Ja, und natürlich Grüße ganz hoch in den Norden, fast in Dänemark. Moin Fiete.
Moin Moin. Aber seien wir ehrlich, die beiden haben mit dem Fußball abgeschlossen nach dem letzten Spiel.
Ja. Ja, und deswegen wollen sie auch die Nationalelf gucken. Ja, also das passt nicht so ganz, aber
gut. In alter Klönstuf-Manier müsste ich jetzt auch noch sagen, wo in Deutschland ich mich befinde, oder?
Ja, stimmt.
Ist das dann jetzt also hier Grüße aus dem Westen quasi oder dem mittleren Westen? Aber das würde die Leute verwirren, dann denkt man an die USA. Aber wir können ja jetzt nicht irgendwie so chronologisch hochgehen, weil die anderen beiden nicht dabei sind. Aber die sind, glaube ich, weiter südlich, oder? Für euch ist das Süden quasi, ne?
Für mich ist alles Süden. viel ist Norden, ja. Das ist ja meine Heimat ursprünglich, aber jetzt muss ich nochmal überlegen. Da bin ich jetzt raus. Aber
Bonn ist auf jeden Fall nördlich von da, wo Chris und Jan am Start sind.
Und du kommst aus Bonn?
Also ja, ich lebe hier
in Bonn. Oder lebst in Bonn, ja. Ja, genau. Ja, wie wird man denn überhaupt als Ami und jetzt wohnhaft in Bonn zum HSV-Fan?
Ja, also das hat irgendwie kam das dann so 2006, 2007, da hat diese Mannschaft dann halt so ein Red, White und Blue gespielt, also so die amerikanischen Farben, und die Mannschaft war einfach irgendwie ziemlich cool. Irgendwie sah das für mich auch mehr aus wie eine Basketballmannschaft damals, und ich habe mich einfach mit den Jungs identifiziert, also Guy Mel und Atuba und Carlin Benjamin und Nigel de Jong und auch der Van der Vaart, der da rumgetanzt ist. Also
das Van der Vaart 1.
Van der Vaart 1, genau. vorher war man dann hier so irgendwie so obligatorisch Köln-Fan, mehr oder weniger, aber das habe ich dann, glaube ich, auch nicht so, wie gesagt, obligatorisch. Und als ich dann in der Lage war, so, sage ich mal, mein eigenes Fußballbild dann für mich selbst und eine Identität zu prägen, habe ich dann seit 2006, verfolge ich den HSV so als Fan. Und ja.
Und bist auch dabei geblieben. Aber warst du dann schon immer Fußballfan auch? Oder so in Anführungszeichen typisch Ami eben Baseball, Basketball oder was gibt's da noch?
Also Basketball hat bei mir immer eine sehr große Rolle gespielt, auf jeden Fall. Also nicht so viel, also Fußball eher Mannschaftssport, Basketball war immer etwas, wo ich hoch drauf geguckt habe, weil ich es halt selber auch nicht so gut spielen konnte. Ich habe ja mit Freunden in Amerika immer gespielt und da hatte ich überhaupt keine Chance. Und das war ja auch die Zeit so Michael Jordan, Chicago Bulls, Kobe Bryant. Also das war schon für mich etwas, das waren so die Superheroes meiner Zeit. Und Fußball war etwas, was ich dann eher im Mannschaftssport gemacht habe. Und das Fansein kam erst später. Also so war das dann bei mir.
Ja, dann hast du ja auch Höhen und Tiefen schon miterlebt beim HSV. Mhm. Champions League.
Ja.
Euroleague. Graue Maus da sein und dann der langsame
Papierkugel, Abstieg. Alles Mögliche.
Ja, das sind so Dinge.
Das ist alles dabei gewesen.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über dein kennengelernt. Jetzt müssen wir trotzdem dann irgendwie auf das Spiel zu gestern kommen.
Muss das sein?
Nö, eigentlich nicht, ne?
Nö, lass uns was anderes machen. Darf ich nochmal über das 2-1 von Ramsey letztes Wochenende sprechen? Das,
machen wir nochmal was Positives.
Ja, mach das. Nein, Quatsch, alles gut. Wir können einsteigen. War ein geiles Tor. Ich hätte gerne mehr davon gesehen, letztes Spiel, aber.
Ja, Fiete, wie hast du das Spiel gestern wahrgenommen?
Ich war ganz schön bedient, weil unsere Leistung schlecht war. Unser Trainer hat so richtig schön gesagt, pomadig. Ich fand, das passte ganz gut. Wir sind zu oft, haben wir versucht, mit dem Kopf durch die Wand. Zu oft auch komplizierte Lösungen gesucht, wo einfache Lösungen sich angeboten haben. Ja, das war ein Scheißspiel. Dan, was meinst du?
Also wenn ich sehr wohlwollend sein wollte, würde ich sagen, der HSV hat auswärts in einer englischen Woche gegen einen Absteiger aus der ersten Liga gespielt, der auf dem Hoch eines kürzlichen Trainerwechsels reitet und großen Spaß an dessen Gegenpressing-Fußball hat, welcher dazu noch Erfolg zu versprechen scheint, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn ich etwas weniger wohlwollend sein wollte, würde ich sagen, die Mannschaft des HSV zusammen mit dem Trainer sind eingespielt genug, um egal ob englische Wochen, dänische Wochen oder irgendwie Rewe-Aktionswochen gegen teilweise hoch, aber zu jeder Zeit intensiv pressenden Gegner mehr Lösungen zu finden. Und deutlich mehr Torchancen müssen da auch kreiert werden oder auch öfter einfach auch in Tornähe zu kommen. Und das war gestern leider nicht der Fall. Vor dem Spiel hat Alexander Zorniger gesagt, so Wortlaut, ich habe einen genauen Plan, wie man den HSV schlagen kann. Und der ist offensichtlich aufgegangen. Man hat gesehen, wie Greuther Fürth anfangs gepresst hat, wie hoch die gepresst haben und wie bedingungslos die gepresst haben. Und damit waren wir am Anfang schon ziemlich überrumpelt. Ich muss schlussendlich sagen, es ist nicht das Ende der Welt. Ne? Also wir haben jetzt direkt die Chance, in ein paar Tagen gegen Sandhausen das besser zu machen. Und dann geht es auch wieder weiter. Wir werden heute nochmal über das Spiel aufarbeiten. Ich glaube, wer Zorniger kennt aus der ersten Liga noch, das ist ihm im Stuttgart zum Verhängnis geworden. Auch Peter Bosch ist das in Stuttgart zum Verhängnis geworden. Peter Bosch in Dortmund zum Verhängnis geworden. Dieses bedingungslose Pressen und dieses hohe Anlaufen, das kann man überbrücken. Aber unsere Abstände waren nicht gut. Wir hatten auch keine Präzision im Spiel. Also du kannst taktisch machen, was du willst, aber wenn die Präzision nicht da ist in den Pässen und wenn du ja auch mal versuchst, lang zu spielen und die Abstände zu groß sind und ein Glatzel dann alleine steht, dann kannst du auch nicht den zweiten Ball absichern. Also es sollte gestern nicht sein. Ich glaube, wenn wir 3 Stunden weitergespielt hätten, wäre da auch nichts raus geworden. Und ja, von mir aus, ja, soll es dann einfach so sein und dann kann man sich dann auf das, also ich freue mich auf das nächste Spiel, aber wir werden das Spiel ja dann heute aufarbeiten.
Ja, du warst eigentlich schon in deiner negativen Phase, warst du eigentlich schon sehr positiv, ich fand. Ja. Ja, für mich gibt es halt gar nichts schön zu reden, muss ich sagen. Ich bin auch richtig bedient, heute sogar eigentlich noch einen Tick mehr wie gestern. Gestern habe ich so irgendwie gefühlt, dass über mich gehen lassen. Ich war zwar auch sauer, aber irgendwie, das war so ein komplett daneben. Also alle irgendwo. Ne? Du hast irgendwie keinen gesehen, der in Normalform war. Ich sag mal, gut, Heuer Fernandes kannst du eigentlich gar nicht bewerten. So viele Dinge hat er auch nicht auf dem Kasten bekommen. Wenn er da war, ja, hat er die gehalten. Ja, da ist so viel daneben gewesen. Ein Ludovic Reis, der überragend war die letzten Wochen. Auch der hat einen Pass über 2 Meter nicht hingekriegt. Versucht dann sogar noch, ich glaube, erste Halbzeit war das, mit der Hacke da abzuspielen. Und dann denke ich, Alter, das passt jetzt aber überhaupt nicht hier rein. Und stinknormale Pässe über 3-4 Meter kamen nicht an. Die waren ungenau. Dann teilweise, wenn der Pass ankam, dann war der eben wieder zu scharf oder zu hoch, zu flach oder also irgendwie gefühlt fällt mir das echt schwer, da irgendwie ich habe persönlich jetzt keine positive Szene irgendwie im Kopf. Ja, das war einfach kollektives Versagen gestern, als ob die wirklich diesmal richtig was in Tee bekommen haben. Viele sagten ja noch nach dem 1-0, was aufgrund Abseits nicht gegeben worden ist. Hoffentlich war das jetzt der Wachmacher. Nein, war es nicht. Es war vielleicht sogar noch das Gegenteil. Also der Tiefschlaf ging weiter. Ja, fast identisch, das 1-0 dann nachher. Ob das jetzt Abseits war oder nicht, da wird dann irgendwie Sky zieht da irgendeine Linie, die mit Kalibration überhaupt nichts zu tun hat. Dann wird auch nur irgendwo auf den Fuß geguckt, da wird nicht der Oberkörper mit reinbezogen. Also für mich ist die Linie echt für die Mülltonne, um das jetzt mal nett zu betrachten. Und im Endeffekt hätten die das nicht reingemacht, dann hätte Fürth wahrscheinlich noch weiter gepresst und hätte dann wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Chance bekommen. So konnten sie nach dem 1-0 sich dann schon zurückziehen und dann das zorniger Spiel weiter führen und haben das Ding gut verteidigt. Die haben ja für die Situation, wo die sich befunden, ein richtig gutes Spiel gemacht, Greuther Fürth, aber wir waren einfach nicht in der Lage, irgendwie Paroli zu bieten oder irgendwo ja, zurückzukommen. Eigentlich war das schon der K.O.-Schlag und wir konnten nicht mehr zurückschlagen und das war gestern einfach zum Vergessen und auch die Auswechslungen haben nachher nichts mehr gebracht. Und ja, das war wirklich schlecht und in meinen Augen bleibe ich auch immer dabei, auch wenn andere Leute mir dann noch andere Spiele aufgezeigt haben. Für mich war das die schlechteste Leistung unter Tim Walter.
Zur kalibrierten Linie da, also wenn ich dem VAR irgendwo wirklich bedingungslos vertraue, dann ist das die Abseitsgeschichte. Also da vertraue ich ihm zu 100% und dafür ist der VAR auch wirklich gut und vor allen Dingen ist der um Längen besser als irgendwelche von Sky gezogenen Linien.
Das ja, wobei man sagen muss, dass man auch da Abstriche machen muss in der zweiten Liga. Das habe ich auch nochmal gelernt, damals, wo Colinas Erben noch auf Twitter unterwegs waren. Da haben die es auch mal gesagt, dass in der zweiten Liga einfach weniger Kameras im Einsatz sind und deswegen hat man nicht so viele Bilder zur Verfügung wie in der ersten Liga. Und dass teilweise da dann auch irgendwie es Probleme geben kann, kalibrierte Linie zu ziehen. Aber wie gesagt, für mich ist das keine Ausrede. Das würde im Gegenteil dem HSV noch irgendwie ein Alibi verschaffen. Und das ist einfach in meinen Augen absolut nicht angebracht.
Die Probleme
sonst gebe ich dir recht, ja.
Die Probleme kann man haben, wenn das im Gewusel ist und man es keine richtige, hundertprozentige Darstellung gibt, wer in dem Moment denn gerade im Abseits steht oder nicht. Also wir haben das ja auch schon gehabt, wo Abseits gepfiffen wurde gegen uns oder ich weiß nicht, ob gegen uns oder vielleicht auch für uns, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war das so im Gewusel im Strafraum und es keine Kameraperspektive hat richtig aufzeigen können, wer nun vorne war. Da war immer ein Mann davor. Und das ist das Problem. Aber das war ja gestern nicht der Fall. Das gestern war ja ganz klar zu sehen. Die Linien waren alle da. Also die Bilder waren alle da. Und da konnte man gut die Linie ansetzen. Und also da traue ich dem VAR zu, dass die eine kalibrierte Linie legen können und die auch mit dem Lot und allem. Und wenn das dann eben. Also der Schiedsrichter hier, Jöllenbeck, zeigte ja auch bloß so 5 Zentimeter oder irgendwas da.
Ja, da bin ich auch bei Fiete, weil wenn wir beim Videobeweis, wenn wir darüber reden und dann als Kriterium anfangen bei der kalibrierten Linie für Abseits, dann kann man das Ding auch komplett einstampfen. Also ich glaube, das ist der Aspekt, wo ich am wenigsten, das ist bei mir fast so wie Hawkeye. Ne? Das ist dann einfach so, da muss ich einfach davon ausgehen, das muss klappen. Da hole ich dann auch nicht mein Lineal raus und stelle mich dann dahin. Und das war auch nicht das Problem. Und selbst wenn es eine Fehlentscheidung gewesen wäre, wir hatten genug Zeit danach. Wir haben einen starken Kader, wir haben eine eingespielte Mannschaft und Trainerteam, jetzt mal zum ersten Mal seit längerem, dass man einfach da auch schon länger zusammen ist und eigentlich da Lösungen finden müsste. War leider nicht der Fall. Englische Woche auch, okay, vielleicht wirken sie auch ein bisschen kaputt, ich weiß es nicht. Das Gute ist, man muss nicht in die Einzelkritik gehen mit einzelnen Spielern, weil die gesamte Mannschaft kaum bis gar nicht ins Spiel gefunden hat. Und mit der Spielweise des Gegners einfach nicht klargekommen ist. Das ist so mein Fazit. Wir können ja auch anfangen, dann, sage ich mal, so chronologisch durchs Spiel zu gehen. Ich habe die ersten 30 Minuten abgespeichert unter, beziehungsweise die ersten 20, 30 Minuten unter bedingungsloses Gegenpressing der Fürther, mit dem der HSV nicht klarkommt. Ballsicherheit fehlt, Präzision fehlt, wir finden überhaupt nicht ins Spiel und finden teilweise gar nicht aus unserer eigenen Hälfte raus. Das ist so die Anfangsphase und wir haben viele Anfangsphasen verschlafen diese Saison und ich frage mich halt, auch wenn ich voll auf Krishans 70-plus-Dampfer bin, da bin ich komplett drauf auf diesem Hype-Train, aber meine Frage ist dann gleichzeitig, wie viele verschlafene erste Halbzeiten können wir uns noch leisten?
Gute Frage. Und ich vermute, dass die gegnerischen Mannschaften jetzt, da sie ja wissen, wir sind wackelig in der Anfangsphase und sie wissen, wenn wir dann zurückliegen, dass wir dann hier, wenn wir zurückliegen, dass wir dann ja drücken müssen und dass sie sich bloß hinten reinstellen müssen, um da was zu machen. Es wird das allgemein die Taktik sein, die ersten 15 Minuten oder so richtig Vollgas geben bis zum geht nicht mehr, bis zum Anschlag, in der Hoffnung, man kann uns da ein Tor einschenken und dann braucht man sich bloß noch hinten reinstellen und verteidigen.
Ja, eine gute Gegenwehr wäre ja, wenn man das vielleicht mal umkehrt. Es gab ja auch schon viele Spiele unter Walter, wo man versucht hat, in den ersten 10 Minuten in Führung zu gehen. Vielleicht kann man das auch einfach mal wieder versuchen. Und ja, die Idee von Tim Walter war ja, morgens erstmal in die Schwimmhalle zu gehen. Also die Spieler einmal ins Wasser, damit sie dann wach werden. Und auf die Frage, Was Tim Walter denn gedenkt zu machen, sagt er ja auch ins Wasser gehen. Vielleicht ist er dann auch wach. Ja, keine Ahnung. Das ist auch das, ja, erste Halbzeit, verschlafen, dies, das und so, passt natürlich zu den letzten Spielen. Auf der anderen Seite, wir sind ja nicht mehr aufgewacht. Auch nicht nach 5, nicht nach 10, nicht nach 50 Minuten und so weiter.
Ich fand das auch ganz interessant, was Fiete dann geschrieben hatte auf Twitter. Weil in der 6. Minute macht Ache das Abseitstor. Und da denkst du eigentlich, moin Leute, jetzt sind wir alle wach hier auf dem Dampfer. Und Ache haben wir, ich nenne ihn jetzt Ache, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. In der 8. Minute kommt dann das Tor, das glaube ich auch über die rechte Seite von Ache dann eingeleitet wird. Den haben wir überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Wir haben versucht, das flexibel irgendwie, sage ich mal, zu gestalten. Also Reis wurde dann zurückgezogen immer mal wieder als Aufbauspieler. Entweder aus dem Dreieraufbau oder normal in der Viererkette, damit dann Renzi dann hochschieben kann. Aber wir haben diese Anfangsphase, das war schon sehr interessant zu sehen, wie Fürth das macht. Also ich muss dazu sagen, Fürth hat das gut gemacht. Das ist jetzt keine typische Zweitligatruppe, auch wenn sie viele, also sie hatten eine schwierige Erstligasaison hinter sich, sage ich mal, haben dann auch noch dazu noch Spieler dann weiter abgeben müssen. Aber man sieht, dass die diesen Trainerwechsel komplett mitnehmen und dass das nicht nur eine Euphorie ist, dass der Trainer, dass der Trainerwechsel funktioniert, sondern dass sie auch Spaß haben an diesem Gegenpressing-Fußball. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch im Training, also das ist ja bedingungsloses Gegenpressing, was Zorniger da trainiert, dass sie auch geplante, sage ich mal, Ballverluste mit einbauen im Training und sowas. Also das ist ja schon, wenn du siehst, wie schnell die nach Ballwiedergewinn dann über 3-2 Pässe super schnell nach vorne spielen. Wir waren damit komplett überrumpelt, aber man muss dazu sagen, dass das Fürth das gut gemacht hat.
Absolut bin ich bei dir. Ja, du hast eben die ersten 30 Minuten zusammengefasst. Für mich war das dann nachher irgendwie aber auch keine Ahnung. Fürth hat das gemacht, was es musste, um gegen den HSV irgendwo das 1-0 weiter zu verwalten, und der HSV, dem fiel gar nichts ein. Also ich kann mich jetzt auch nicht an irgendeine richtige Torchance erinnern, aber vielleicht ist es auch einfach nur weg. Weiß nicht, Fiete, wie hast du das gesehen, nach der Drangphase, die ersten 10 Minuten oder die 30 Minuten, die jetzt Dan eben auch beschrieben hat?
Wir sind besser ins Spiel gekommen, denn mit der Zeit, allerdings auch nicht gut, besser, also vom niedrigen Niveau ausgehend. Haben auch einige Torchancen gehabt. Ich erinnere mich an Königsdörfer, der einen Kopfball gemacht hat, neben das Tor gesetzt hat. Aber auch da, Reis stand direkt hinter ihm und hätte den einfach nur einschenken müssen. Also ihn durchzulassen wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Mache ich Königsdörfer aber kein Vorwurf drin, denn eine schöne Flanke von Kittel, die nur einfach 10, 20 Zentimeter zu hoch war für Glatzel, und so einige andere Kleinigkeiten, also kleine Chancen.
Aber 25. Aber Minute habe ich hier noch knappes Abseitstor von Robert
Glatzel. Ja, stimmt, das Abseitstor noch, ja.
Ja. War eigentlich auch gute Flanke von Muheim, glaube ich. Eigentlich auch guter Kopfball. Ich hatte die Arme schon oben, aber wirklich auch nur knapp.
Ja, also das war so ähnlich knapp wie das hier Abseitstor auf der anderen Seite. Und ich dachte dann so ein bisschen, okay, wir kommen jetzt langsam wieder ins Spiel, aber dann kam die Halbzeitpause.
Ja, und dann war die Hoffnung, dass man nach der Pause eine andere Mannschaft erlebt, aber tja, so das richtige Wachmittel hat Tim Walter und seine Kollegen haben die dann auch nicht gefunden.
Nach der Führung hat Fürth dann auch wirklich mehr oder weniger umgestellt. Also die sind dann wirklich, sag ich mal, anfangs war es ja sehr, sehr hohes Pressing und hohe Ballgewinne. Ne, dann bist du näher am Tor und brauchst dich nicht so weit nach vorne arbeiten. Und dann haben die, sag ich mal, auf ein 5-4-1 umgestellt mit Ache als einzigen Stürmer. Und da wurde es dann für uns richtig schwierig. Ich glaube, wenn du die letzten Spiele, also ich habe die letzten Fürth-Spiele nicht verfolgt, aber wenn du einfach mal guckst, was so geschrieben wird und was du auch siehst, die letzten 3 Spiele wurden von Fürth dann unter Zorniger 1-0 gewonnen, dann weißt du eigentlich, auch wenn du der HSV bist, du willst Fürth ungern in Führung gehen lassen, weil sie dann genau wissen, dass sie dann umschalten von diesem hohen Pressing in, sage ich mal, eine tiefe Verteidigung, die nichtsdestotrotz mindestens genauso intensiv ist, nicht mehr so überfallartig, aber trotzdem, ja, war es dann in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, leider, wir hatten eine Phase, in der ersten Halbzeit, so sage ich mal, zwischen der 20. und Ende der ersten Halbzeit, 20. Minute und Ende der ersten Halbzeit, dass wir über die Flügel stärker wurden und da es so aussah, als könnten wir über die Flügel durchkommen. Durch die Mitte ging gar nichts. Und in der zweiten Halbzeit ging noch weniger. Also ich hatte versucht, Christian zu ermutigen und habe ihm geschrieben, Kittel macht heute noch ein Tor. Aber ich muss letztendlich sagen, wie gesagt, ich bin froh, dass wir nicht in die Einzelkritik gehen müssen heute, weil die gesamte Mannschaft einfach nicht ins Spiel gefunden hat und mit der Spielweise des Gegners gar nicht klar kam. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, wenn nichts geht, dann Benesch den Ball geben oder Reis. Bei denen habe ich immer das Gefühl, die können irgendwie noch was machen. Ansonsten würde ich halt, habe ich mir noch notiert, Support wieder überragend. Aber nichts aus dem vorherigen Spiel konnten wir wirklich so, sage ich mal, hier gewinnbringend ins Spiel reinbringen. Auch nicht diese Asymmetrie über, sage ich mal, normal stehenden Muheim und einen hochpressenden Königsdörfer. Auch das hat uns nicht irgendwie viel gebracht, weil Fürth einfach in Führung gegangen sind und wir diese Tiefe gar nicht, wir haben diese Tiefe gar nicht bekommen ins Spiel rein. Und das ist einfach sehr schade. Und dann wurde es in der zweiten Halbzeit für mich, ehrlich gesagt, noch schlechter.
Auch viel Klein-Klein war da immer mit dabei, viele Fouls und so. Also Fürth hat alles getan, um unser Spiel nicht zur Geltung kommen zu lassen. Und ja, erfolgreich.
Absolut. Ich wüsste jetzt auch keine Highlights mehr. Aus der zweiten Halbzeit. Es war eigentlich auch tatsächlich so weit, wo ich gar keinen Bock drauf hatte, mir überhaupt noch einen Punkt zu holen. Bis zur 87. Minute. Dann kam ja nochmal Farbe ins Spiel. Glaub, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, gegen Benesch, die Szene, die fand ich schon sehr, sehr grenzwertig. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war von Fürth. Und dann direkt im Anschluss, 20 Meter weiter an der Mittellinie, springt der Tillmann von der Seite da rein und das ist eine klare rote Karte. Also,
genau, was du meintest, Christian, also in der 72. Minute kann man Michalski vom Platz schicken, weil wir hatten das Thema mit Königsdörfer vor einigen Spielen hatten wir das Problem mit Königsdörfer. Also wenn die Hand nichts zu suchen hat im Gesicht des Gegenspielers, dann der Ellbogen noch weniger. Michalski hatte schon gelb. Wie gesagt, ich mache hier jetzt nicht nochmal in meinem ersten Klönstuf-Besuch hier das Schiedsrichterthema auf, aber da kann man schon sagen, wenn wir über Hände im Gesicht reden und wo Hände und Ellbogen was zu suchen haben, dann ist das Gesicht kein Ort. Und man hätte Michalski da schon vom Platz hätte schicken können. Der Schiedsrichter entscheidet sich dafür, das Spiel dann auch, sage ich mal, dann nicht. Ne, vielleicht er sieht es dann auch nicht und du kannst bei einer gelben Karte dann auch nicht so, ne, greift der VAR nicht, das heißt, es geht dann normal weiter. Ich glaube aber, Königsdörfer hat da sogar einen Cut im Gesicht oder so, wenn ich das richtig...
es sah ein bisschen so aus, ja, also beim Boxer hätten die, glaube ich, da so eine Klebmasse rüber geschmiert oder sowas. Das sah tatsächlich so aus, als ob er da was hatte, ja. ist richtig. Der Schiedsrichter hat aber diese Linie dann aber auch konsequent so weitergezogen. Ne? Darf man auch nicht vergessen, auf der anderen Seite Meffert hat er auch da nochmal ein Foulspiel, was an der gelben Karte, an der zweiten gelben Karte schon dran war, und er hatte da schon gelb. In der 68. Minute hat er gelb gesehen. Und ich glaube, war das bei Schonlaut, glaube ich, auch nochmal so eine Szene. Und das passe dann eben dazu, ne? Eine Szene, die mich nochmal richtig geärgert hat, das war nach der roten Karte denn, wo wir echt eigentlich keine Zeit mehr haben. Und wo du dann, da musst du einfach alles nach vorne, ne? Lange Hafer nach vorne und hoffen, dass da irgendeiner steht und dass du dann auch mal das Spielglück hast, da ein Ball wird blöd abgefälscht oder landet dann bei irgendjemand vor die Füße, Tor ist Tor, zack. Amici wird gefoult, trabt langsam nach vorne und gibt dem Gegenspieler dann noch einen leichten Schubser mit. Nimmt das natürlich dankend an, kriegt Amici die gelbe Karte. Ich habe sofort gesagt, den hätte ich jetzt runtergenommen. Ja. Ich hätte Amici einfach ausgewechselt für diese dumme Szene. Und er kriegt dafür gelb. Und ich hätte dem... Da kann der Glück sein, dass ich nicht Trainer war draußen. Also den hätte ich tatsächlich runtergenommen. Da war ich echt sauer. Und tut einfach nicht Not, aber es passte einfach zum Gesamteindruck des Spiels, dass man da auch in solchen kleinen Szenen dann einfach dumm agiert hat, um das mal so deutlich zu sagen. Und wir hatten auch gar keinen Punkt verdient, in meinen Augen. Also
Die Präzision im Passspiel war auch gar nicht da. Also es war ja schon in der ersten Halbzeit war es schon schwierig, aber wenn du dir dann Gedanken machst, so, du hast das ja schon richtig angesprochen, ne? Vielleicht langer Hafer nach vorne und auf gutes Wetter hoffen, das ist eine Möglichkeit, oder gibt es ja noch andere, Möglichkeiten, wie du dein Spiel nach vorne irgendwie, durch einen Jumpstart irgendwie in Bewegung bekommst, aber das war ja gar nicht der Fall. Ich hatte dann auch irgendwann das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr wann, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, hier geht gar nichts mehr. Egal wie lange wir hier noch spielen, das wird nichts mehr. Und ein Grund dafür ist wirklich, dass die Präzision im Passspiel einfach überhaupt nicht da war. Durch die Auswechslung wurde es nicht besser, sondern eigentlich fast noch schlechter, weil dann du gesehen hast, dass da auch die Abläufe nicht so ganz stimmen. Und ne, ich möchte Fürth jetzt hier nicht zu viel loben und sonst was, aber man muss auch sagen, die waren laufstark und intensiv das ganze Spiel durch. Und sag nicht, dass wir darauf nicht vorbereitet waren, aber wir sind damit nicht klargekommen. Die haben uns das ganze Spiel vom eigenen Tor weggehalten. Also wir hatten so wenig Strafraumszenen. Ich rede hier gerade nicht von Torchancen, ich rede von Strafraumszenen und Strafraumnähe, die wir überhaupt nicht, geschafft haben zu aufzubauen. Irgendwann haben wir dann ab der 60. Minute irgendwie aus dem Dreieraufbau dann nochmal ein bisschen umgestellt. Noch ein paar Zahlen rein, um das zu untermalen. XG, erste Halbzeit 0,35, zweite Halbzeit 0,92. Das ist wirklich leider gar nichts. Und dann kam irgendwann in der 88. Minute das rote Bein, die rote Karte durch ein hohes Bein, das Richtung Knie geht. Ich weiß gar nicht, wer der Gefaulte dann war. War es Amici?
Nee, kann ich dürfen, meine ich, ne?
Ja, einer, also ich weiß es nicht, also einer von unseren Flügelspielern wurde da niedergeschreckt, aber auch da hatte ich da nicht das Gefühl, dass wir jetzt nochmal so eine Schlussphasen-Euphorie aufbauen. Wenn eine gekommen wäre, wäre sie komplett aus dem Nichts gekommen. Und es war insgesamt ein schwaches Spiel vom HSV und Greuther Fürth hat genau das gemacht, was sie machen mussten und was sie angekündigt haben. Also es war ja von vornherein klar, dass die dass die pressen werden, dass die auf zweite Bälle gehen und dass, wenn sie in Führung gehen, dass dann auch konsequent, intensiv durch Laufstärke und Zweikampfstärke bis zum Ende durchfighten werden, wie sie es in den letzten beiden Spielen gemacht haben. Und Fürth hat da auch Spaß dran gehabt. Die sind noch auf dem Hoch von einem Trainerwechsel und das ist halt nicht nur ein Trainerwechsel, sondern auch einer, der Erfolg bringt und Spaß macht. Und die haben das ganz ordentlich gemacht. Also ich kann da wirklich nur sagen, also da würde ich fast schon sagen, irgendwie einfach Lebe geht weiter und aufs nächste Spiel hoffen, weil das war nichts und das wäre auch nichts geworden. Ja. Egal wie lange wir noch hätten gespielt hätten.
Absolut. Und der Gefaulte war Amici.
Ach, doch, Amici. Okay. Eine richtig typische sinnbildliche. Reis hat den Ball. Er hat die Möglichkeit, Renzi gerade zu schicken. Der steht da in der Lücke, den gerade zu schicken in Richtung Tor. Er hat die Möglichkeit, Kittel rechts anzuspielen. Er kann sich irgendwie nicht entscheiden. Ich weiß nicht wieso. Und auf jeden Fall, er läuft noch, schleppt noch weiter mit dem Ball. Und dann ist diese Lücke inzwischen geschlossen. Und da zieht er ab. Und natürlich in die Deckung rein. Und das war für mich so richtig sinnbildlich für die zweite Halbzeit, also für unser Angriffsspiel in der zweiten Halbzeit.
Naja, Fürth ist jetzt auch wieder Neunter. Man hat gesehen, dass der Kader auch eine gewisse Qualität hat und die PS unter dem neuen Trainer auf den Platz bringt. Keine Ahnung, was da vorher bei Fürth nicht gepasst hat. Mich hat einfach ein bisschen geärgert, dass nach dem Seitenwechsel einfach so wenig kam. Und ja, das ist das, was mich so ärgert.
Ja, absolut. Um jetzt mal positiv zu werden, das Spiel jetzt einfach mal abzuhaken. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir 26 Punkte. Wir haben jetzt 31. Zum Abschluss der Hinrunde hatten wir 29. Das heißt, auch da sind wir schon mal 2 Punkte besser. Liegen aktuell 6 Punkte hinter dem Rekordstart mit Hannes Wolf, dem eine Rekordrunde folgte im negativen Sinne mit 19 Punkten. Wir haben zwar jetzt 5 Spiele verloren, aber natürlich dementsprechend weniger unentschieden. Dadurch natürlich auch die höhere Punktausbeute. Ja, Sandhausen ist jetzt aber trotzdem irgendwo ein Schicksalsspiel, oder würdet ihr das jetzt nicht ganz so hoch hängen wollen? Fiete?
Also Schicksalsspiel nicht, nein, überhaupt nicht. Also wir sollten gerne in Sandhausen gewinnen, das ist klar.
Zu Hause?
Aber, ach ja, ist ja zu Hause, ja. Ich soll ja Samstag wieder ins...
Du musst arbeiten, ja.
Ja, im Stadion.
Genau.
Nee, also das ist kein Schicksalsspiel. Also so weit gehe ich überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Aber eben, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir mit 3 Punkten und einem Sieg in diese schöne lange Winterpause gehen. Ne? Das ist fürs ganze Feeling und für das Umfeld und ja.
Der Betonung auf Umfeld auch, ne? Also es wäre schon sehr gut, da einfach nochmal ein Statement zu setzen pro Bolt Walter, um das einfach auf einer positiven Note einfach nochmal, sage ich mal, sacken zu lassen. Denn das Spiel gegen Fürth ist vorbei. Fürth hat das gut gemacht und das Spiel ist abgeschlossen. Es war ein Auswärtsspiel, in dem wir nicht gut aussahen. Aber wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, gegen Sandhausen, die, sage ich mal, schon eine durchwachsene Saison spielen, aber trotzdem aber es schaffen, in der Offensive sehr effektiv zu sein, auch wenn das sich nicht so auswirkt auf die Punkte. Aber von den Mannschaften da unten schaffen sie es schon, sag ich mal, offensiv sich ganz gut durchzusetzen. Man hat das auch gesehen gegen Heidenheim, das war auch anscheinend ein wilder Ritt, wo sie dann auch wieder gut zurückgekommen sind. Ich glaube, 3-4 ist das ganze Ding ausgegangen. Mhm, ja. Ich glaube, was Christian auch so meint, ich glaube, Sandhausen gegen den HSV, Sandhausen ist so dieser klassische Zweitliga-Verein. Ich weiß noch, als wir abgestiegen sind und dann nicht aufgestiegen sind und wieder nicht aufgestiegen sind und wieder nicht aufgestiegen sind, war es immer so, was ich so gehört habe von meinen Freunden und den Leuten aus der HSV-Bubble, noch ein Jahr gegen Sandhausen spielen. Also Sandhausen ist so das Bild, so der personifizierte Zweitligist. Und darüber hinaus hat das Spiel HSV gegen Sandhausen auch eine gewisse Brisanz, weil wir da ja auch schon einen Aufstieg im eigenen Stadion, sag ich mal, verspielt haben und treffen da ja auch noch, ich weiß nicht, ob Diekmeyer gerade fit ist, aber auch zumindest David Kinzombi, der auch da ist. Und es ist ein Spiel mit einer gewissen Brisanz zumindest, wo wir wirklich ein Statement setzen können vor heimischer Kulisse. Und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, weil ich weiß, dass der HSV es auch schafft, seine Schlüsse zu ziehen, vor allem wenn man so von einem Absteiger wie Fürth seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Und ich glaube, da haben wir eine richtige Chance, was besser zu machen. Ich hoffe echt, wir schaffen das. Und es ist ein Spiel mit einer gewissen Brisanz, aber nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist jetzt das absolute Entscheidungsspiel. Aber ich würde mir wirklich wünschen für die sportliche Führung, die sportliche Leitung, dass sie da ein Statement setzen können. Dass dann auch, sage ich mal, den Ton der Pause ein wenig diktieren wird. So.
Also für mich ist das tatsächlich ein Schicksalsspiel. Hört sich jetzt hochtrabend an, aber ich glaube schon, dass die Gefahr, dass da Blödsinn gemacht wird, wenn wir das verlieren sollten, sehr hoch ist. Der Vertrag ist noch nicht verlängert worden. Wir haben im Moment, in meinen Augen, ist es ein Entscheidungsvakuum, was da herrscht im Bereich des Aufsichtsrates, wo noch nicht feststeht, wie der Aufsichtsrat jetzt irgendwann mal aussehen soll zur nächsten Hauptversammlung der AG. Da gibt es Streitigkeiten im Präsidium, die den Aufsichtsrat vorstellen und in der Hauptversammlung dann auch beschließen. Ich habe da ein ungutes Gefühl und ich hoffe einfach, dass wir dieses Szenario nicht durchspielen müssen und dass der HSV da einfach gewinnt. Ich glaube an die Jungs und ich würde auch weiter an die glauben, wenn selbst wenn sie das verlieren würden. Ich glaube aber trotzdem an die Mannschaft und die Jungs, an den Trainer und den Staff. Wünsche mir aber dementsprechend, dass wir das Ding gewinnen. Wie ist mir eigentlich scheißegal, ob jetzt 1-0, 7-6 oder 8-7 oder so, ist mir echt sowas von Latte. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Wir haben, du hast es schon angedeutet, wir haben gegen Sandhausen, glaube ich, unter Hacking 4-0 verloren oder so. Auch ein Grottenkick. Haben danach dann aber deutlich zu Hause gewonnen und Kinzombi, das könnte wieder ausgerechnet so ein Spiel werden, wo du dann sagst, ausgerechnet. 52.000 Karten sind verkauft, mit 54.000 Zuschauer rechnet man und heute musste sogar Tim Walter auf der Pressekonferenz schmunzeln, wo dann unser Pressesprecher sagte, 52.000 Karten sind verkauft und 130 Karten sind nach Sandhausen gegangen. Da musste dann selbst Tim Walter ein bisschen schmunzeln. Ich denke mal, deswegen auch rechnen die mit 54.000, weil mehr gehen denn ja nicht rein, weil du kannst ja nicht als HSV-Fan in den Stehbereich des Gästeblocks unterbringen. Das geht einfach nicht. Und von daher denke ich mir, mehr wird es dann auch nicht werden. Und dann sind wir auf alle Fälle schon mal Zweitligameister bei den verkauften Karten. Ich glaube, den Rang wird uns keiner mehr nehmen können, egal was passiert. Wir haben unseren Schnitt, der kalkuliert war und zweimal nach oben korrigiert worden ist, den haben wir dann schon sicher. Und von daher liegt eigentlich alles auf einem silbernen Tablett, sage ich jetzt mal. Und die könnten dafür sorgen, dass an den Kanten vielleicht das ein bisschen umgebogen wird, dass es noch weniger Möglichkeiten gibt, dass es runterfällt. Und dann hätten wir 34 Punkte, mal 2 sind 68 und damit steigst du sicher auf. Liegen wir noch unter meinen Prognostizierten 70 Punkten und auch das, was ich erwarte mit 70 Punkten. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Mannschaft bisher ganz guten Fußball gespielt hat, attraktiven Fußball. Aber ich sehe auch noch einiges an Luft nach oben generell. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir die 70 Punkte auch noch erreichen werden. Und hoffe natürlich dann auch, dass unsere beiden Haya und Bakariata dann wieder fit sind zum Rückrundenauftakt. Das einzig Positive an dieser bekloppten langen Winterpause, dass die beiden Zeit haben. Es wird sicherlich eng. Ich weiß auch nicht, ob beide das schaffen, aber wäre schon ganz cool und wichtig für die Mannschaft. Und das ist auch für mich ein Punkt, vielleicht nochmal zum Abschluss jetzt zum Sandhausen-Spiel, dass man das schon gemerkt hat, dass es ein Qualitätsunterschied ist, wenn du Haya und auf Jatta verzichten musst. Wir haben junge, gute, talentierte Jungs im Kader, die ihre Leistung auch schon gezeigt haben. Aber in solchen Spielen fehlt das denn, ne? Ist auch so ein bisschen mein Fazit aus diesem Spiel oder aus den letzten beiden Spielen. Oder auch aus der Niederlagenserie, ne? Wo die beiden schon gefehlt haben und wo dann schon auch noch gesperrt war. Da hat man schon gemerkt, drei Säulenspieler, das tut weh. Das kann auch der sehr gute Kader des HSV nicht so ohne weiteres wettstecken.
Ich gebe dir recht mit Haya und Jatta, das sind schon wichtige Spieler bei uns in unserem Spiel. Haya ist einer, der diesen Walterball sehr, sehr gut versteht, indem, dass er diese Positionsrotation einfach so gut hinbekommt. Also Haya findest du immer überall. Und wie Königsdorfer das gemacht hat gegen Regensburg, das war schon sehr gut. Der hatte da die Freiheiten, die er brauchte. Und hat es auch gut gemacht. Jetzt hast du gegen Fürth gesehen, dass er in der zweiten Halbzeit in der Verteidigung große Schwierigkeiten teilweise auf der rechten Seite gehabt hat, wo Hirgota über links kam. Da hast du dann gesehen, was ein Königsdörfer, wenn es dann darum geht, wenn der HSV mal hinten reingedrückt wird, was er dann für Schwierigkeiten hat, wenn dann, sage ich mal, ein starker Zweitligastürmer wie Hugota dann da mal anfängt zu dribbeln und die sich da durchkombinieren. Das heißt, ich sehe da schon, dass da auch Spieler fehlen. Aber ansonsten bin ich auch bei dir, Christian, wenn du sagst, es ist eigentlich alles angerichtet. Denn die Fürther, die ich ja bis jetzt ein bisschen gelobt habe, die können gegen Darmstadt gewinnen am Sonntag. Und das traue ich denen auch zu. Und dann gewinnt der HSV gegen Sandhausen und dann gehen wir in die lange Pause als Erster. Und dann sind alle ruhig.
Darf das Spiel von heute nicht unterschlagen. Das würde bedeuten, dass Darmstadt auch heute nicht gewinnen darf.
Da bist du einen Schritt weiter als ich. Das stimmt. Es geht ja, es ist ja heute noch was, finde ich ja noch was statt. Du genau. Hast recht, ich sehe es hier gerade. 15 Spiele. Ja. Naja, gut, dann muss ich das revidieren, aber trotzdem, ich glaube, wir haben da eine Möglichkeit, wirklich einfach nochmal für die Ruhe zu sorgen, die es beim HSV braucht. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, ne, du kommst in diese Winterpause und du musst, wenn du es vernünftig machen willst, vom Sportmanagement her und von der Vereinsführungsseite, musst du eigentlich schon die Planungssicherheit haben im Winter für den kommenden Sommer. Also das ist für mich etwas, was ich diesen Sommer klären muss. Also wenn sie es dann halt nicht machen wollen, dann muss ich das jetzt klären, weil du musst gucken, wenn du vernünftig da anfangen willst zu planen, dann musst du es schaffen, jetzt in dieser Pause dafür für Klarheit, eine gewisse Klarheit zu schaffen, weil so planst du nicht als Mannschaft, die aufsteigen will, aufsteigen kann und alle Möglichkeiten hat, in der Winterpause noch zu überlegen, wie sieht's denn aus zum Ende der Saison. Das wäre dann wieder viel zu typisch HSV und du musst langsam mal dann da Klarheit reinbringen. Und der HSV hat die Mannschaft hat die Möglichkeit da, egal ob Darmstadt dann heute Abend verliert oder was auch immer gegen Fürth dann noch machen, hast du da als Mannschaft wenigstens noch die Möglichkeit, ein Statement zu setzen.
Absolut. Ja, kommen wir auf den nächsten Gegner, Fiete. Was erwartet uns Samstag?
Ihr habt ja schon so viel erzählt über Sandhausen. Sandhausen ist momentan 16. steht auf dem Relegationsplatz. 16 Punkte. Hat ein Torverhältnis von -6, 19-25. Sie haben so einige Verletzte auch, Diekmeyer zum Beispiel. Und spielen eigentlich die letzten Spiele immer verschieden. Sie haben gegen Paderborn haben sie mit einem 4-2-3-1 13-0 gespielt. Dann haben sie im DFB-Pokal mit einem 4-1-4-1 10-9 im Elfmeterschießen gegen Karlsruhe gewonnen. Dann haben sie, also das gegen Paderborn haben sie verloren. Dann haben sie gegen Regensburg mit einem 4-4-2 und Doppel-6 haben sie 2-1 verloren. Dann haben sie mit einem 4-2-3-1 gegen Braunschweig unentschieden gespielt. Dann haben sie mit einem 3-4-1-2 1-0 gewonnen gegen Hansa Rostock. Und jetzt haben sie mit einem 3-4-1-2 gegen Heidenheim 3-4 verloren. Ich vermute, weil man gegen Rostock gewonnen hat und auch gegen Heidenheim ja, ich meine, Heidenheim ist ja nicht irgendwer, also relativ knapp verloren hat, dass sie bei uns auch mit einem 3-4-1-2 spielen werden. Die, also Drewes im Tor, Dumic, Höhn und Chirov, denn hinten in der Dreierreihe, Ox und Aydini, quasi die Außenverteidiger, oder wie soll man sagen, also das, was in der Fünferkette dann nachher Außenverteidiger ist, das ist ja immer so ein bisschen fließend. Und ja, der Rest kann so, da hat sich noch keine Formation gefunden. Auf jeden Fall werden die beiden Ken-Zombies spielen und sie treffen auch ganz gerne, denn David Ken-Zombie hat 6 Tore bisher gemacht und 3 aufgelegt und Christian Ken-Zombie hat 3 Tore gemacht und 4 aufgelegt. Also das sind schon die erfolgreichsten Spieler. Und dann ist Alexander Esswein, der ja eigentlich schon mal eine gute Karriere vor sich hatte, der hat auch erste Liga gespielt früher, der hat 3 Tore geschossen, 3 Tore vorgelegt. Das ist für ihn bisher eine super Sahnesaison. Also ich gehe davon aus, dass er auch spielen wird. Bachmann wahrscheinlich hinter ihm, muss man sehen. Sie werden versuchen, aus einer guten Defensive heraus das Spiel aufzubauen. Und wie gesagt, die Ken-Zombies sind dabei sehr zentrale Spieler, also sehr wichtige Spieler, die beide auch nach vorne in also auch David Ken-Zombie, der viel auf der 6 spielt in Sandhausen, der wird auch mit nach vorne gehen und da dann auch mal seine rechte Klebe da auspacken und aus der zweiten Reihe draufholzen. Das kann er ja, das wissen wir. Christian Ken-Zombie ist etwas spielerisch besser als David und wird dann auch das eine oder andere Mal mit in den Strafraum gehen. Esswein ist einer, der kommt gerne über die Schnelligkeit. Also die decken schon alles ab und für mich ist die Mannschaft auch besser als Platz 16. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, als ich sie auf Platz 16 gesehen habe. Ich habe sie in letzter Zeit nicht beobachtet und hätte man mich so gefragt, ja, die werden so auf 10 bis 12 liegen. Und da gehören sie meiner Ansicht nach von der Qualität auch hin. Und Sandhausen wird alles geben, da können wir sicher sein. Und ich gehe auch davon aus, dass sie vor allen Dingen in der ersten Viertelstunde alles geben werden, um uns wieder in den Rückstand zu bringen. Und damit wir, wie in den letzten Spielen, dann dem Rückstand hinterherlaufen müssen. Ich rechne mit einem 2-1 für uns.
Wobei man sagen muss, es sind 3 Punkte auf Platz 9. ist natürlich eine ganz, ganz enge Kiste da unten.
Ja, das stimmt.
Ne? Also,
Punktgleich mit St. Pauli und Nürnberg.
Ja, vor der Saison hätte Sankthausen das sicherlich unterschrieben, wenn jemand gesagt hätte, nach dem 16. Spieltag sind wir punktgleich mit St. Pauli und mit Nürnberg. Aber ja, so ist das halt. Ja, unsere beiden Abkömmlinge, Jan, der hat 3-0 getippt, der Chris 3-1. Wie gesagt, mir ist das egal, oder bei mir ist es wurscht, was ich tippe. Ich tippe 7-0. Dan, dein Gasttipp.
Ja, es wird ein klassisches 5-2. Und ich bin da auch bei Fiete. Also wenn du mich gefragt hättest jetzt vor der Aufnahme, wo Sandhausen liegt, hätte ich auch gesagt, irgendwie eher Tabellenmittelfeld, weil ich habe jeden Spieltag gucke ich immer, ich will ja auch immer wissen, was machen die anderen Ex-HSVer und so. Und ich gefühlt macht jeden Spieltag irgendein Kind-Zombie eine Bude oder legt einen auf. Habe ich sie auch, ne, war auch im DFB-Pokal eine enge Kiste und sie machen ihre Sache eigentlich ganz gut. Es ist da unten echt eng. Insgesamt glaube ich, dass wenn wir gegen Sandhausen in Rückstand geraten, dass wir dann immer noch bessere Chancen haben, dann zurück ins Spiel zu finden. Das war gegen Fürth jetzt wirklich echt. Das war wirklich ein harter Ritt und wirklich auch wirklich dann ziemlich ein trockenes Spiel vom Verlauf dann im Nachhinein. Aber ich glaube, gegen Sandhausen, genauso wie Regensburg, glaube ich, dass wir da eine Recovery starten können, wenn es darum geht, dass wir früh in Rückstand liegen. Was ich natürlich nicht hoffe. Ich hoffe mir mal, dass der HSV wirklich dann mal aus dem Kabinentrakt kommt, zum Anfang des Spiels und dann mal es schafft, wie die Feuerwehr loszulegen. Das würde mich freuen, auch wenn das jetzt nicht so unser Spiel ist. Unser Spiel ist ja eher so, den Gegner müde spielen und am Ende das Spiel zu entscheiden. Was mich aber freuen würde, wenn wir dann wirklich auch mal es schaffen, dann selber früh in Führung zu gehen und dem Spiel unseren Stempel aufzusetzen, ohne dass Sandhausen uns da groß in Bedrängnis bringt. Ansonsten bin ich froh, dass Schonau wieder am Start ist. Heuer Fernandes ist in Topform. Wir haben Möglichkeiten, das Spiel auch von außen nochmal interessant zu machen mit Spielern, die wir reinbringen können. Das alles, was gegen Fürth schlecht gelaufen ist, muss nicht heißen, dass das vom Kader oder von der Spielweise jetzt irgendwie Rückschlüsse ziehen lässt auf das kommende Spiel. Ich habe schon eine gewisse Hoffnung, dass wir da ein richtig gutes Spiel hinlegen können an einem Samstag fast voller Hütte und da nochmal ein gutes Statement setzen können vor dieser Pause. Das ist extrem wichtig. Bevor du gesagt hast, Christian, du hast gerade gesagt, Schicksalsspiel, als ich das erste Mal jetzt so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, vielleicht gar nicht mal so sehr, aber je mehr ich drüber nachdenke und wie du es auch erklärt hast, macht das schon ein bisschen Sinn mit Hinblick darauf, was beim HSV so alles passieren kann, wenn es still wird und wenn der Ball nicht rollt.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da drüber gar nicht diskutieren müssen.
Darf ich noch kurz, das habe ich gerade eben vergessen, bis auf das Spiel gegen Paderborn, das ja 3-0 verloren ging, haben sie immer nur mit einem Tor entweder gewonnen oder verloren oder eben unentschieden. Also das sind immer knappe Dinge bei Sandhausen.
Ja, die letzten beiden Spiele 1-1 in Sandhausen, 2-1 zu Hause gewonnen gegen Sandhausen. Waren auch dementsprechend angekissen. Ja, dann sind wir hier beim Ende. Vorletzte Ausgabe der normalen HSV Klönstuf. Weihnachten steht ja auch schon vor der Tür. Wir haben jetzt einen kleinen Shop aufgemacht, wo man für kleines Geld kann man sich einen schönen Becher aussuchen, bezahlen. 10 Euro ein normaler Kaffeebecher und diese Emaille Becher 0,3 Liter, die gibt es für 18,87. Link ist im Podcast mit drin. Wenn ihr Lust habt, greift einfach zu. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber vielen Dank, Dan, für die Premiere. Teil 2 folgt jetzt den kommenden Tage schon.
Schön, dass ich da war, und auf jeden Fall.
Ja, hat mich auch gefreut. Und es wird natürlich auch in, jetzt wollte ich schon sagen Sommerpause, aber ja, das ist halt, wenn die WM vor der Tür steht, ist es ja eigentlich eine Sommerpause und keine Winterpause. Ja, in der Winterpause, die ein bisschen länger ist, das wird mir natürlich auch zu langweilig. Das heißt, es wird einige Sonderfolgen geben. Ich habe mir schon ein paar Ideen gemacht. Wir werden unter anderem auf die Hinrunde zurückblicken. Wir werden auf das komplette Jahr einmal zurückblicken. Es wird auch ein bisschen eine politische Runde nochmal geben. Ja, es gab ja immer die Elefantenrunde, habe ich die genannt. Die wird auch ein bisschen an im Gedenken an Jörg ein bisschen anders aussehen dieses Jahr, aber da wird es auch eine Runde geben. Und dann habe ich noch eine andere Idee im Kopf. Mal gucken, ob ich das umsetzen kann, aber ich glaube schon. Also es wird nicht langweilig, es wird sicherlich nicht im Wochenrhythmus so weitergehen, aber ich denke mal, alle 10 bis 14 Tage habt ihr auf alle Fälle die Möglichkeit, euch eine neue Folge anzuhören. Ja, bis dahin, bleibt gesund, vielen Dank Dan, vielen Dank Fiete und nur der HSV 70+.
Nur der HSV 80+.
Nur der HSV, Hauptsache aufsteigen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.